Morgen. Guten Morgen. Funktioniert. Schön. Ja, schön wieder hier zu sein. Für mich wird das heute ein bisschen schwierig, weil ich brauche Platz zur Bewegung. Sollte ich fallen? Ich bin in dem Alter, dass ich noch alleine hochkomme. Das dauert nur ein Weilchen. Ja, also keine Angst. Fallen ist erlaubt, liegen bleiben ist verboten. Ja, Thema für heute. Das Thema heißt, wie uns das Abendmahl stärkt oder wie uns das Abendmahl stärken kann, wie uns das Abendmahl Kraft geben kann. Alles das ging mir so durch den Kopf, als Tobias mich gefragt hat, ob ich heute predige und das Abendmahl mit dabei ist. Ging mir auch spontan durch den Kopf, wir machen das mal so, wie das ursprünglich war. Sitzen im Kreis, haben ein Laib Brot und fangen dann an, das Brot zu brechen. Und geben es weiter und brechen wieder ein Stück ab. Aber dann kam Laktoseintoleranz, Corona, keine Handschuhe. Ich habe den Gedanken dann verworfen. Wir werden also beim Brot so bleiben, wie wir es bisher gehabt haben. Wir werden es durchreichen. Und beim Wein, unserem Saft, werden wir natürlich keinen Kelch verwenden, wir werden die kleinen Gläser verwenden, aber reichen sie von einem zum anderen weiter, sodass wir ein kleines Stückchen ganz nah am Abendmahl sind, am ursprünglichen Abendmahl. Das Abendmahl wird heute in der Predigt sein. Ich werde euch also die Predigt halten, dann werden wir ein wenig Brot zu uns nehmen und stärken. Dann kriegt ihr noch einen Teil der Predigt und nochmal zur Stärkung Traubensaft. Und dann komme ich nochmal. Und dann seid ihr erlöst. Denn dann kommt ihr zum Lobpreis und dann könnt ihr richtig loslegen. So, der Ablauf von der Predigt heute. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wenn ich euch den Predigttext vorlese, was hat das mit dem Abendmahl zu tun? Denn der Predigttext, der ist lange Zeit vor dem Abendmahl entstanden. Der steht in 2. Könige 20, Vers 5. So spricht der Herr: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen, so will ich dich gesund machen. So spricht der Herr: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen, und siehe, ich will dich gesund machen. Starke Worte, die hier an den König Hiskias gesagt wurden, der schlimm krank war und der schon die Nachricht von Gott bekommen hat, du wirst sterben. Und trotzdem nochmal zu Gott gefleht hat, bitte Herr, verschone mich. Und Gott hat noch einmal Leben geschenkt. Im Endeffekt 15 Jahre, die er dran gehängt hat. Ein Gebet kann einiges erreichen. Wenn wir sehen, dass dieses Gebet alleine gesprochen wurde, dann ist das eine Situation, mit der wir oft vertraut sind. Heute war es in einer Gemeinschaft, haben wir gebetet. Aber unsere meisten Gebete finden doch im persönlichen kleinen Rahmen statt. Wenn wir unsere stille Zeit haben, wenn es uns persönlich nicht so gut geht, wir sitzen für uns und wir beten zu Gott. Und vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, wenn ich anfange zu schimpfen und meinen Unmut darüber ausdrücke, dass das nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Das zeigt man nicht gern vor anderen. Aber wir sind Menschen. Und ich weiß, und ich kann das besonders gut, wir schimpfen gern. Und wir schimpfen auch mal mit Gott. Verständlich. Wir kennen ja seinen Plan nicht. Denn wir haben ja unseren Plan. Wir haben Plan A, wir haben Plan B und wir haben Plan C, den wir gemacht haben. Und wenn das nicht funktioniert, dann greifen wir zu Plan D. Das ist das Gebet. Erst wenn unsere Pläne nicht funktionieren, dann geht es ins Gebet. Und dann fangen wir auch noch an zu maulen, wenn es nicht so läuft, wie wir es haben wollen. Das ist Mensch. Nehme ich nicht wenig aus, ist so. Aber Gott sagt etwas. Und das finde ich ganz wichtig. Ich habe dein Gebet gehört. Er hört mein Gebet. Er hört dein Gebet. Er hört es. Und wenn ich verzweifelt bin, sieht er auch meine Tränen, ob sie mir die Wangen runterlaufen oder ob sie nur innerlich sind. Er sieht es und er hört unser Gebet. Aber hier sind wir wieder bei den Wortspielen der deutschen Sprache. Erhören und erhören ist nicht das Gleiche. Denn er kann es hören und er kann es erhören. Erhören heißt, es wird in Erfüllung gehen. Hören heißt, er hat es zur Kenntnis genommen. Also kein Gebet bleibt ungehört. Also auch unser Schimpfen wird gehört. Und Gott ist deswegen nicht sauer. Er weiß, dass wir so sind. Und er würde sich auch sehr wundern, wenn sein Geschöpf Thomas Hirschberg immer ganz lieb, nett und freundlich und demütig auf den Knien vor dem Kreuz ein Gebet sprechen würde. Dann würde Gott sagen, das ist nicht Thomas. Den habe ich anders gemacht. Der verstellt sich. Der muss auch mal mit den Füßen aufstampfen. Und ich habe eigentlich vorhin überlegt, nach dem Kinderlied, wir gehen sofort den Lobpreis über, eine bessere Predigt als das Kinderlied heute früh, eine bessere Ermutigung für den Menschen gibt es nicht. Auch wenn viele gesagt haben, das ist ein Kinderlied. Und wir haben ganz viele Kinder gesehen. Aber es haben sich so ab und zu mal der eine oder andere Erwachsene auf die Bilder geschlichen. Und für die gilt das genauso. Du bist schön, du bist gut, du hast Talent. So wie du bist, kennt dich Gott von Anfang an. Und wenn es einer sagt, der das weiß, dann ist es Gott. Und eine bessere Zusage, eine stärkere Zusage gibt es nicht. Zu uns Großen, die meinen, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, gibt es zu den Kindern einen kleinen Unterschied. Je kleiner die Kinder sind, desto bedingungsloser können die das, was die da gesungen haben, glauben. Wir haben sofort aber im Kopf. Und wenn ich mich manchmal frühs im Spiegel betrachte, kann ich die Aussage, du bist schön, überhaupt nicht verstehen. Aber ich glaube, es geht nicht um die äußere Schönheit. Dieses Kinderlied, meine Frau hat mich vorgewarnt, die Melodie ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich fand sie richtig cool. Waren wir uns wieder mal zu 100% einig. Dieses Kinderlied hat mir die Augen noch mal ganz anders geöffnet. Es ist einfach toll, dass Gott jemanden solche Worte in den Mund legen kann, die für Kinder gemacht sind und die Erwachsenen anspricht. Manchmal wünschte ich mir, wieder Kind zu sein und mit den Augen eines Kindes sehen zu können. Ich habe heute früh, wie ich das immer mache, im HR1 einen Podcast gehört. Da ging es zufälligerweise ums Abendmahl heute. Und da ging es um das erste Abendmahl von Kindern, die ja dann ihre Erstkommunion und sowas feiern und dann so ein Abendmahl kriegen. Und der Pastor sagte, für die Erwachsenen ist es sowas zur Normalität geworden. Die Kinder, wenn die ihr erstes Abendmahl kriegen, nehmen das mit einer solchen Bewussthaftigkeit auf, dass man in ihren Augen sehen kann, dass sie an das glauben, was gesagt worden ist. Sie nehmen den Leib Christi in sich auf und sie trinken sein Blut. Diese Kinder, die das erste Mal zu sich nehmen, die haben eine ganz besondere innige Beziehung zu der Liebe, die Gott geschenkt hat. Und ich muss sagen, für mich, manchmal spüre ich das auch. Denn wenn ich das Abendmahl zu mir nehme, ist es in vielen Fällen so, wenn ich das Brot zu mir nehme, kommen innerlich Tränen. Weil mir bewusst wird, ganz neu bewusst wird, was Jesus für mich getan hat. Ich glaube, beim Abendmahl bin ich so nah an Jesus dran, wie sonst niemals. Ich spüre seine absolute Gegenwart. Ich spüre, er hört mein Gebet. Ich spüre, er sieht meine Tränen. Ich spüre, Er will mich heilen. Beim Abendmahl ist es eine ganz, ganz enge Beziehung, die ich mit Jesus neu aufbauen kann. Und ich wünsche mir, dass beim Abendmahl für euch das neue Bewusstsein oder das Bewusstsein immer wieder neu entsteht, was Jesus für mich getan hat. Es ist zu einem Ritual geworden. Ja, aber ein Ritual bringt nur dann etwas, wenn ich es bewusst für mich auch annehme. Jesus hat uns seine Liebe geschenkt. Und in dieser Liebe, in diese Erinnerung, fließt dieses Abendmahl mit ein. Und deshalb sind die Einsetzungsworte vielleicht auch ein bisschen krass. Wer das nicht glaubt und davon nimmt, wird dafür seine Strafe bekommen. Das sind harte Worte. Und deshalb ist es jedem freigestellt zu sagen, ja, das Abendmahl wird heute genommen, ich will eine Beziehung mit Jesus Christus eingehen. Oder sagt, nein, so weit bin ich noch nicht und ich lasse es an mir vorbeigehen. Auch das ist okay. Da kriegt dieser Ausdruck, Herr, lass den Kelch an mir vorübergehen, eine ganz andere Bedeutung. Ich habe den Kelch oft vorbeigehen lassen und ich habe das Brot oft vorbeigehen lassen, weil es mir unfair erschien, etwas zu tun, nur damit die Außen denken, naja, der macht's ja richtig. Nein. Vielleicht auch als Provokation seht, ich bin noch kein Christ und ich kann das Abendmahl vorbeilaufen lassen. Aber für Christen ist es das Wichtigste. Und in der evangelischen Kirche wird das Abendmahl oder auch das Vaterunser mit einem kleinen Glöckchen eingeläutet. Oder war ursprünglich so, dass man sich innerlich noch einmal ganz stark darauf vorbereitet. Dieses Glöckchen soll den Jubel symbolisieren. Okay. Geht. Natürlich wäre auch schön, wenn richtig die Pauken schlagen. Aber jeder muss das für sich entscheiden. Ich brauche kein Glöckchen und keine Pauke. Wenn die Einsetzungsworte gefallen sind, dann stellt sich mein ganzer Körper auf das Abendmahl ein. Und dann sind die Worte, die Gott gesprochen hat, sind aktuell. Ich habe dein Gebet gehört. Und ich habe deine Tränen gesehen. Und wenn ein Gebet des Einzelnen schon so eine Wirkung auf Gott hat, was muss ein Gebet in einer Masse für eine Kraft haben? Ich meine, Jesus, Gott hört das Gebet, auch wenn wir es nur denken. Wenn jetzt aber 50, 70 oder 100 Personen dasselbe denken, dann läutet bei Gott nicht nur ein Glöckchen. Das ist ein Donnerhall des Gebetes, was bei Gott ankommt. Er kann es gar nicht überhören, wenn Gemeinde mit einer Stimme spricht. Und ich denke, deshalb ist Gemeinde so wichtig, dass auch Gebete eine andere Kraft entwickeln können. Und deshalb finde ich auch das 24-Stunden-Gebet toll. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber ich will es versuchen zu schaffen. Wenigstens für eine Stunde. Und das ist etwas, was uns Gott näher bringt. Das Abendmahl als Zeichen der Liebe Gottes, der geschenkten Liebe Gottes an uns. Dieses Abendmahl soll unsere Augen neu öffnen, unsere Herzen neu öffnen, unsere Seele frei und bereit machen für Gottes Liebe. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir annehmen können. Ich war gestern zu einer Trauerfeier in Thüringen. Eine Cousine von mir ist gestorben, 62 Jahre, hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Dann war dort eine Trauerfeier in der Kirche, Bergkirche. Bei mir war sofort der Gedanke Bergpredigt, als ich den Namen Bergkirche gehört habe. Ja, allerdings war es kein christliches Begräbnis. Es war eine freie Trauerrednerin da. Diese Frau hat im Prinzip während der ganzen Zeit ihrer Rede nach einer Lösung gesucht, wie es nach dem Tod weitergeht. Sie hat es versucht zu umschreiben. Sie ist auf der anderen Seite des Weges und sie wartet dort auf uns. Und für mich war es die ausgesprochene Sehnsucht, was passiert nach unserem Ende? Die Angst davor, dass eigentlich alles Schluss ist. Und dort in Umschreibungen die Hoffnung zu wahren, dass man sich wieder sieht. Also innerlich hat es gebrodelt, ich sage dann, komm zu Gott, dann weißt du es, dann bist du sicher. Dann hast du die Gewissheit, dass man sich wieder sieht. Ich denke, das ist für viele Menschen gerade eine Situation, dass sie auf der Suche sind. Wir haben schon was gefunden. Wir haben Gott gefunden. Und wir dürfen uns jedes Mal zum Abendmahl neu daran erinnern, dass wir zu den Glücklichen gehören, die schon ein kleines bisschen Einblick haben in Gottes Liebe. Ein kleines bisschen, so viel ist noch nicht. Aber wir kriegen das schon noch hin. Wir haben ja die Ewigkeit Zeit, um das alles zu lernen. Und deshalb kriegt das Abendmahl nochmal eine andere Bedeutung für mich. Es ist nicht nur eine Umschreibung für das, was geschehen wird. Wenn sich so sage ich, wenn sich mein Weg auf der Erde dem Ende entgegenneigt und Gott nach seinem Plan meint, so, jetzt ist es soweit, dann wird er die Tränen trocknen und er wird mich in sein Reich aufnehmen, in seine Liebe. Er ist vorangegangen und wird uns die Wohnung bereiten. Und die schönste Suite in jedem Hotel wird nicht so schön sein, wie die Räume, die Gott für uns vorbereitet hat. Und es gibt keine Tränen, es gibt keinen Schmerz, ewige Party. Und deshalb möchte ich mit euch jetzt anfangen, das Abendmahl zu nehmen. Wir werden erst einmal eingestimmt von unseren Musikern mit einem Lied. Ich werde dann die Einsetzungsworte für das Brot lesen und bitte dann den Patrick und die Dagi mir zu helfen, das Brot in die Reihen zu geben. Wer oben auf der Empore sitzt, den bitte ich zum Abendmahl nach unten zu kommen. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Der Mensch prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot. Denn wer isst, isst sich selbst zum Gericht. Bei dem einen oder anderen sind die Gebete wahrscheinlich rasend schnell durch den Kopf gegangen. Und vielleicht war auch die Suche nach dem Gefühl da, ist mir Jesus jetzt näher? Ist er da? Ich kann euch sagen, er ist da. Er wird sich zeigen. Denn er sagt ja, ich habe dein Gebet gehört. Und ich werde deine Tränen trocknen. Wir sind vielleicht nicht immer mit dem einverstanden, wie er unsere Gebete hört. Aber in seinem Plan ist festgelegt, wie es aussehen soll. Es ist okay, wenn wir Zweifel haben. Es ist okay, wenn wir Angst haben. Es ist okay, wenn wir sagen, ich kann das nicht mehr alleine. Das dürfen wir. Aber wir dürfen auch alle diese Angst, diese Zweifel, diesen Kummer, dürfen wir unters Kreuz legen. Wir dürfen es zu Jesus bringen. Und das ist ganz wichtig, wir dürfen es dort lassen. Wir brauchen es nicht wieder mitnehmen. Wir sind ja als Menschen oft so, dass wir für alles eine Sicherheitsleine haben. Und die haben wir auch für unseren Kummer, unsere Sorgen und unsere Zweifel. Wir legen sie ab unterm Kreuz, entfernen uns vom Kreuz. Und die Sicherheitsleine sorgt dafür, dass wir all unseren Mist wieder hinter uns herziehen. Wir dürfen es dort lassen. Jesus hat sein Leben gegeben, seinen Körper gegeben, dass wir frei sein dürfen. Sein Blut ist geflossen, dass wir frei sein dürfen. Jeder Einzelne von uns. Es heißt immer, Jesus ist für die Menschheit gestorben, dass die Menschen einen neuen Weg zu Gott finden können. Ja, man muss es vereinheitlichen. Stellt euch vor, wie dick die Bibel wäre, wenn jeder einzelne Name dort aufgeführt wäre, Jesus ist gestorben für. Jeder Name von Hemsbach, jeder Name von Waldmichelbach, jeder Name von Weinheim, jeder Name von Berlin. Wäre ein bisschen dick, die Bibel. Deshalb für die Menschheit. Aber auch deshalb, da ich zur Menschheit gehöre, auch für mich. Für mich, der über 30 Jahre gezweifelt hat, der über 30 Jahre ein Verfechter des Atheismus war, auch für mich ist er gestorben. Auch für mich ist sein Blut geflossen. Und als ich den Weg zu ihm gefunden habe, stand er wahrscheinlich auf Folge 7. Ich hab's doch gewusst. Du bist da. Schön, dass du da bist, mein Kind. Jeder hat die Chance, zu Jesus zu kommen. Und dieses Opfer, was er gebracht hat, für sich anzunehmen, im Brot und im Wein. Desgleichen nahm er auch den Becher nach dem Mahl und sprach: Dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn wer trinkt, der trinkt sich selbst zum Gericht. Das letzte habe ich mir wortwörtlich aufgeschrieben. Gottes Willen über den eigenen Willen stellen kann nur der, der weiß, dass Gott ihn uneingeschränkt liebt und grundsätzlich das Gute für ihn will. So beten kann nur der, der Gott den größeren Überblick über sein Leben zutraut und darauf vertraut, dass er will, dass unser Leben gelingt und an sein Ziel kommt. Dieses Wissen beantwortet unsere Warum-Fragen noch nicht. Aber es gibt vielleicht eine neue Perspektive und neues Vertrauen zu Gott. Und vielleicht können wir dann auch das als Erhörung unserer Gebete und als Hilfe Gottes wahrnehmen, was nicht unseren ganz konkreten Vorstellungen entspricht. Wenn wir Gott nicht darauf festlegen, wie er zu helfen hat, dann können wir besser erkennen, wie er hilft. Amen.